Wir haben in unserem Liederbuch ein Lied, das ich immer sehr gern gesungen habe, mit dem ich aber in letzter Zeit gelegentlich Schwierigkeiten habe. Glaube einfach jeden Tag. Einfach. Das gelingt mir nicht. Mein Glaube braucht gelegentlich ein Geländer, an dem er sich festhalten kann, einen Pfahl, den er umklammern kann, einen Krückstock, der hilft. Auch wenn ich darüber nicht gern rede, ich kenne den Zweifel. Und ich glaube, ich bin da in guter Gesellschaft. Denn ich meine, wir kommen alle in Lagen, wo wir unseren Glauben schwer halten können. Wir sind keine geistigen Muskelprotze, sondern wir sind Zweifler, Fragende, Suchende, Widersprechende. Und da ist die Geschichte von einem Mann, der Apostel war, von dem gesagt wird, dass er ungläubig war. Der ungläubige Thomas, der hat es mit diesem Attribut selbst in unsere Alltagssprache geschafft. Und diese Geschichte wollen wir heute lesen. Sie steht in Johannes Kapitel 20 und dort lesen wir die Verse 24 bis 29. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Ich lese nach einer moderneren Übersetzung. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer der 12, nicht dabei gewesen. Später erzählten ihm die anderen: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinem Finger die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Ich bringe euch Frieden. Dann wandte er sich an Thomas: Lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände ein. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Der ungläubige Thomas. Ungläubig, weil er nicht ohne den empirischen Beweis, ohne dass er etwas anfassen kann, glaubt, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus auch nach seinem Tode für ihn da ist. Wobei wir doch mit dem Begriff Glauben eine ganz klare Definition haben, nämlich zu sagen, Glauben, das ist die unerschütterliche Gewissheit, trotz aller Widerstände, dass Gott da ist, dass er die Geschichte lenkt, dass das hier kein Chaos, kein Zufall ist, dass mein Leben von ihm geführt ist. Um den Thomas ranken sich viele Legenden. In der frühen Christenheit des 2., 3. Jahrhunderts gibt es eine Fülle von Schriften, die diese spannende Geschichte versuchen aufzuarbeiten und mit Leben zu erfüllen, wobei die Heilige Schrift da ja sehr karg ist in ihrer Beschreibung. Dort wird von Thomas als von einem gesprochen, der nicht zweifelt, sondern der aufbegehrt, der ein Revoluzer ist innerhalb der Jüngerschaft. Jesus verteilt die Länder der damaligen Welt an seine Jünger. Und Thomas bekommt in der Geschichte Indien zugewiesen. Indien passt ihm nicht. Und weil er sich weigert, wird er von Jesus als Sklave nach Indien verkauft, damit er dort die Aufgabe des Evangelisten erfüllen kann. Da ist also der Zug des Widerspenstigen da. Des Mannes, der nicht einfach dahin geht, wo man es von ihm erwartet, sondern der, der selber bestimmen will, was er tut und was er nicht tut. Zurück zu unserer Geschichte. Unsere Geschichte berichtet davon, dass Jesus in den Jüngerkreis hereinkommt. Übrigens, sie ist nur so bei Johannes geschildert. Und ich finde das 20. Kapitel, das ich immer wieder sehr gern lese, auch wenn ich mit vielen Einzelfragen nicht zurechtkomme, besteht aus drei Teilen, die alle das eine Thema haben. Jesus kümmert sich um den Glauben derer, die allein nicht zurechtkommen, die ihn brauchen, die eine Hilfe brauchen, die einen Beweis dafür brauchen, dass er da ist, die ihn betasten können und dann Glauben genug haben, um ihren Weg zu gehen. Wir haben den Eindruck, dass die Jünger eigentlich alle wie Thomas waren. Wenn wir einsteigen und da vielleicht die Verse 18 und 19 und 20 aus unserem Kapitel lesen, da wird berichtet, dass Maria Magdalena kommt und den Jüngern verkündet, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Zäsur und dann, am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein. Wenn ich wüsste, der Herr Jesus hat gesagt, er kommt und heute ist der Tag, dann würde ich mich nicht in meinen Keller verkriechen, sondern da würden wir hinausgehen, wir würden die Türen dieses Adventhauses weit öffnen und sagen, Herr Jesus, komm. Nicht so die Jünger. Die Jünger haben sich eingesperrt, sie hatten Angst. Und das ist ein ganz deutlicher Beweis dafür, dass sie nichts begriffen hatten. Dass sie nicht verstanden hatten, dass Jesus sterben musste, auferstehen würde am dritten Tag und sich wieder ihnen zuwenden würde. Nichts verstanden. Übrigens sagt das auch Johannes in diesem seinen Bericht, in diesem Kapitel im 9. Vers. Das wussten sie noch nicht. Das hatten sie noch nicht begriffen. Johannes selbst ist übrigens Zeuge dieser Geschichte, davon könnt ihr euch überzeugen am Anfang dieses Kapitels. Und nun kommt Jesus. Er beweist seine Identität, er tritt mitten in ihren Kreis und er spricht. Jeder von ihnen ist genauso wie Thomas. Jeder von ihnen braucht den Beweis, dass Jesus da ist. Und Jesus weiß, dass sich die Jünger an die Dinglichkeit dieser Welt gebunden haben. Und dann kommt er und sagt, Friede sei mit euch oder meinen Frieden bringe ich euch. Was ist das für ein Wort? Welche Bedeutung hat es? Das heißt nicht, es ist nichts weiter passiert, macht euch keine Gedanken, ich bin ja da. Und das heißt auch nicht, es kommt alles wieder irgendwie ins Lot. Sondern dieses Friede sei mit euch, dieser Ruf Jesu, dieses Kommen Jesu in den Jüngerkreis, ist der lebendige Beweis, ich bin da, ich bin für euch da. Ihr könnt mich anfassen. Ich, euer Meister, bin auferstanden und trete jetzt in euren Kreis. Und dann wird Vers 22 noch berichtet, er blies sie an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus weiß, dass die Männer, die Apostel sein sollen, die das Evangelium hinaustragen sollen in einer Riesengeschwindigkeit in die damalige Welt, dass diese Männer festen Grund unter den Füßen brauchen, dass sie nicht einfach so dahinlaufen können, ohne feste Überzeugung, sondern dass sie Glauben haben müssen, Glauben an den Herrn Jesus Christus. Von sich aus würden sie weiterhin hinter verschlossenen Türen sitzen. Und deshalb, meine Schwestern und Brüder, brauche ich keine Angst zu haben, zuzugeben, dass ich gelegentlich hinter verschlossenen Türen sitze, dass ich Angst habe. Ich brauche mich dessen nicht zu schämen, Und ich kann zugeben, dass ich zweifle. Ich kann zugeben, dass ich nicht besser bin als Thomas und als die anderen Jünger. Im Übrigen wird immer wieder hier berichtet, dass sich Jesus den Jüngern verfügbar macht. Wir haben eben gelesen im Vers 19, an diesem Sonntagabend, am Abend desselben ersten Tages der Woche, kommt Jesus und tritt mitten in ihren Kreis. Und dann wird das sehr ähnlich, bis in die Wortwahl hinein, ähnlich berichtet im 26. Kapitel desselben Verses, wo berichtet wird, dass Jesus wiederum kommt. Das zweite Eintreten Jesu in den Kreis. Und da wird wieder berichtet, dass die Türen verschlossen waren. Auch da brauchten sie noch Nachhilfe. Und dann in Kapitel 21 wird berichtet, im 14. Vers, und das finde ich auch sehr hilfreich, das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward den Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war. Johannes nummeriert die Begegnungen der Jünger mit Jesus. Jesus muss sich ihnen immer wieder zeigen, er muss immer wieder sagen, ich bin da, nochmal und nochmal und nochmal. Dann haben wir schließlich die Berichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, dass er sich den Jüngern zeigt, 40 Tage lang, Apostelgeschichte 1, Vers 3 war es, und dann in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 5, dass er von den 12 und von den 500 Brüdern gesehen wurde. Immer wieder geht Jesus den Jüngern nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein wenig schockiert, dass sie das nötig haben, dass sich Jesus immer und immer wieder seinen Jüngern zeigen musste, bis ihr Glaube stark genug war. Und Jesus? Ich finde in diesen Geschichten nicht den Satz, wie könnt ihr nur so zweifeln? Jesus hält es, um es mit meinen eigenen Worten zu sagen, für normal, dass die Jünger Unterstützung für ihren Glauben brauchen. Dass die Jünger immer wieder aufgefangen werden müssen, bis sie schließlich klar sehen und ihre Zukunft mit ihrem Glauben meistern können. Gehen wir an den Anfang des Kapitels zurück. Diese Geschichte gehört genauso dazu. Sie gehört davor. Und nur Johannes schildert sie. Da ist die Geschichte, wie Maria Magdalena am Morgen zum Grabe geht. Wir haben nicht die Zeit, das zu lesen. In den Versen 1 bis 11 wird das ausführlich geschildert. Diese Thomas-Geschichte ist also eingebettet in die Geschichte der Frage, wie geht Jesus mit zweifelnden Menschen um? Mit der zweifelnden Jüngerschaft generell, mit Petrus und den anderen, Andreas und wie sie also hießen, mit Maria Magdalena und schließlich mit Thomas. Jesus ist nicht im Grabe. Maria Magdalena kommt und sie stellt resigniert fest, dass der Herr nicht da ist. Kein Gedanke daran, dass er auferstanden sein könnte. Maria dreht sich um, sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Maria denkt, das ist der Gärtner. Und erst an der Stimme erkennt sie ihn. Als er ruft, Maria, dann weiß sie, dass es der Herr ist. Das verstehe ich nicht. Wie kommt es? Ist das die Trauer, die Maria unempfänglich macht für die Erscheinung Jesu? Kann sie vor Tränen nicht sehen? Ist es noch zu dunkel, um den Gärtner und den Herrn unterscheiden zu können? Oder ist es vielleicht schlicht die Tatsache, dass sie nicht damit rechnet, dass Jesus auferstanden ist? Stellt euch vor, ihr kommt morgen Abend auf dem Flughafen Kennedy Airport in New York an, dreht euch um und eure Nachbarin steht da. Wie lange braucht ihr? um das richtig einordnen zu können. Ich habe eine solche Geschichte. Ich bin in Paris in einer Bibliothek für einige Wochen und sonntags hat die Bibliothek zu und wenn man da ist, alle Leute sagen, den Louvre müssen Sie gesehen haben und die Mona Lisa. Und also stelle ich mich da auch an, gehe an der Schlange entlang und denke mir, lohnt sich das hier so ewig zu warten? Kannst du nicht was Besseres machen? Und da ist ein Gesicht, das kenne ich. Und ich gehe nochmal an der Schlange vorbei. Aber man guckt ja nicht so einer 30-, 40-jährigen Dame so tief in die Augen, wenn sie da an der Schlange steht. Und plötzlich kommt sie aus der Schlange und sagt, kennen wir uns nicht. Ich hatte sie vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Wir hatten zusammen ein Studium absolviert und sie war eine von und durfte dann in die Bundesrepublik ausreisen und wir mussten weiter studieren. Und da stand sie nun mit ihrem Mann. Ich habe Minuten gebraucht, um festzustellen, wer das ist. Das war nicht einfach mein Gedächtnis, sondern das durfte nicht sein. Maria rechnet nicht mit Jesus. Ganz klar. Der Glaube der Jünger, der Glaube Marias, der Glaube des Thomas, da ist kein qualitativer Unterschied. Und nun Thomas. Der Thomas der Bibel ist nicht unbedingt der ungläubige Thomas, sondern der Thomas der Bibel, über den sehr wenig im Übrigen gesagt wird, sagt einmal, lasst uns mit ihm ziehen und mit ihm, nämlich Jesus, sterben. Das heißt, er ist ein Mann durchaus mit erheblichem Einsatz für die Sache des Herrn. Aber er muss klar sehen können. Er muss wissen, worum es geht. Er muss festen Glauben haben. Ungläubiger Thomas, ein Rebell, der seine eigenen Vorstellungen verwirklichen will, wohl kaum. Nach dem Friedensgruß geht Jesus sofort auf Thomas zu. Er ist jetzt nur für Thomas da. Und vielleicht haben die Jünger gedacht, jetzt wird er es ihm sagen. Wird ihm sagen, Thomas, wie konntest du nur zweifeln an der Autorität der Gemeinde, an der Autorität der Kirche? Ich habe es dir doch gesagt. Sie haben dir doch berichtet, dass ich auferstanden bin. Kein kritisches Wort. Jesus geht auf Thomas zu und sagt, reiche deinen Finger, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seitenwunde, sei nicht ungläubig. Kein abqualifizierendes Wort, keine Degradierung. Jesus liefert sich dem beweishungrigen Thomas aus, er macht sich verfügbar, unterwirft sich dem Welthaften, dem, der in seiner Dreidimensionalität gefangen ist. In allen drei Geschichten, wenn ihr das aufmerksam lest, also der Geschichte der Maria am Grabe, an der Grabeshöhle, bei der Begegnung mit den Jüngern, der ganzen Gruppe und bei Thomas, ist ein zentrales Wort prägend. Berühren. Jesus berühren. Das ist die Tatsache, die Sie brauchen. Sie brauchen den Beweis. Sie müssen etwas in der Hand haben, etwas Handfestes haben, damit Sie hinausgehen können in die Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn Thomas Zeuge sein soll, dann braucht er Nachhilfe für seinen Glauben. Natürlich ist das nicht der letzte Schritt, sondern Jesus sagt sehr deutlich, Vers 29, selig freuen können sich die, die nicht sehen und doch an mich glauben. Aber diese Anschaulichkeit muss zuvor sein, es muss diese Stufe möglich sein, dass Thomas sich in seinen Zweifeln, in seinen Fragen bei Jesus und bei der Jüngerschaft aufgehoben fühlt. Und später ist er ein Zeuge. Es wird berichtet, dass er dann dabei ist, als es um die Nachbesetzung des einen Jüngers geht. Er ist dabei, als die Jünger hinausgesandt werden in die Welt. Und er ist dann ein ganz normaler Jünger. Thomas bekommt keine Extrawurst gebraten. Thomas gibt sich aber nicht mit dem Hörensagen zufrieden. Wenn er Apostel sein soll, dann muss er wie die anderen Zeuge des Auferstandenen sein. Nur wer selber festen Boden unter den Füßen hat, kann hinausgehen in die Welt. Und nun noch ein letztes. Thomas Christen heute. Das ist die Frage, wie wir mit unseren Glaubenskrisen und mit unseren Fragen zurechtkommen. Weil uns so viele Zeitungsenden, so viele Scharlatanerien zugemutet werden, sind wir vorsichtig geworden und glauben nicht alles. Es steht uns sehr gut an, erst einmal alles zu bezweifeln. Das ist eine Art Schutzmaßnahme, die wir ergriffen haben. Bertolt Brecht hat in seinem Stück »Mann ist Mann« die Kantinenbesitzerin Beckbig sagen lassen, von den sicheren Dingen, das sicherste ist der Zweifel. Das ist sicher übertrieben. Aber es geht euch so wie mir, dass ich erst einmal, wenn ich etwas ganz Außergewöhnliches höre, ein Fragezeichen setze. Na, ist das so? Und weil das so ist und weil wir in dieser Zeit der Informationsflut leben und so viele außergewöhnliche Dinge hören, sind wir erst einmal skeptisch. Und das wirkt sich aus auch auf unseren Glauben. Glaube einfach, das fällt uns schwer. Auch Autoritätsansprüche, beispielsweise der Gemeinde oder auch eines Glaubensbekenntnisses, ja selbst der Heiligen Schrift, sind nicht selbstverständlich, sondern sie müssen neu von uns erworben werden. Und deshalb hat es keinen Sinn, mit dem Kopf zu nicken, wenn man nicht völlig überzeugt ist. Nur kein nachgeäffter Glaube. Das Recht auf Fragen und Zweifel muss denen eingeräumt werden, die diese Stufen noch zu bewältigen haben. Das sind also die Menschen in unserer Umgebung, das sind auch und vor allem junge Menschen. Und ich glaube, dass es zum Teil auch eine Generationenfrage ist, dass wir in Schule und Berufswahl, in der Wahl des Partners nicht das autoritative Wort des Erfahrenen hören wollen und uns nach ihm richten. Der junge Mensch muss sich heute deutlicher, einsamer, verantwortlicher entscheiden als in einem oberbayerischen Bergdorf, wo sie eben alle zur Kommunion gehen. Und ich meine, dass das eine Chance ist für uns und dass wir diese Chance auch bieten müssen und dass wir für diese Thomas-Situation auch Verständnis haben müssen, haben sollten in der Gemeinde. Und nun kommt der Satz, ja, wir waren früher anders. Wir waren bescheidener und arbeitsamer und pünktlicher und frömmer und was wir alles aufzählen mögen. Ich weiß nicht, ob wir das waren. Und selbst wenn es so wäre, was hülfe es? Ich meine, es ist wichtig, dass wir gerade in der Gemeinde, wo junge Menschen, wo Menschen, die mit dem Glauben nicht so aufgewachsen sind wie du und ich, die Möglichkeit haben, ihre Fragen und ihre Zweifel zu formulieren und auch ihre Widersprüche zu formulieren, weil sie nur durch diese Stufe vom Thomas, dem Zweifler, zu Thomas, dem Apostel, kommen können. Nicht zufrieden sein mit dem Status quo des Glaubens der anderen, sondern eine eigene, feste Position finden. Das ist die Lehre. Ist die Lehre aus der Geschichte des Thomas. Kleingläubige Kariertheit nützt uns nichts. Traditionen helfen nicht. So viel sie wert sind, so nützlich sie sind. Sie müssen neu erworben werden von Thomas-Christen. Sie können nicht einfach nicken und nachplappern, sonst stehen Sie in der Gefahr, dass Sie am Ende mit einem Hülsenglauben dastehen. Und ein letztes, auch mein Verstand muss glauben. Es ist zwar richtig, dass der Glaube zunächst an unsere Entscheidungsebene, an unser Herz, wie wir sagen, appelliert. Aber das ist zu eng. Alle Bereiche unseres Lebens haben mit dem Glauben zu tun, also auch der Verstand. Es ist durchaus nicht so, dass ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben muss, wenn ich mit der Bibel und mit der Gemeinde zu tun habe. Ich muss verstehen, was Gott will. Ich muss die Bibel verstehen, die Geschichte der Welt verstehen, die Gemeinde verstehen, meine Geschichte, die Zukunft des Volkes Gottes verstehen. Verstehen, auch mit dem Hirn, nicht nur dumpf mit dem Herzen. Und darum, Schwestern und Brüder, bin ich dankbar für Thomas-Christen, die fragen und bohren und widersprechen. Und die keine Ruhe geben, bis sie ihren eigenen Standpunkt gewonnen haben. Und auch wenn es unbequem ist, es ist doch eine fruchtbare Spannung zwischen den gestandenen oder sogenannten gestandenen Aposteln und den werdenden Aposteln. Thomas der Heiligen Schrift ist kein Wichtigtuer, kein Neunmalkluger, kein Unruhestifter. Hinter seiner Forderung, Jesus selbst zu berühren, steht die Forderung, eigenen Glauben zu gewinnen. Und darum nur keine Verdächtigung, wenn heute Thomas-Christen Antworten von uns fordern, wenn sie uns widersprechen, weil hinter den Fragen und Zweifeln und Widersprüchen in aller Regel das Suchen nach einer persönlichen Verbindung zu Jesus steht. Diejenigen, die sich ihren Glauben kritisch prüfend, fragend, zweifelnd, auch widersprechend aneignen, haben das Recht, von den Aposteln ernst genommen zu werden. Ihr Verständnis, ihre Partnerschaft, ihre brüderliche Gesprächsbereitschaft ist die Basis, damit aus zweifelnden Thomas-Christen glaubensfeste Thomas-Apostel werden. Im Übrigen haben die standfesten und die werdenden Christen einander bitter nötig. Die Gestandenen, damit sie sich nicht in ihrer Glaubensnostalgie baden. Vor 50 Jahren haben wir am Sabbatnachmittag 50 Missionsschriften verkauft und was da alles Schönes kommt. Mach das mal heute. Nein, damit wir nicht müde werden, damit wir nicht einschlafen, brauchen wir die Gemeinde, brauchen wir die Älteren, die Thomas-Christen, die fragen und bohren und widersprechen. Und die Werdenden brauchen die Alten, damit sie bei allen Krisen einen Halt finden, eine brüderliche Hand, die ihnen ein Stück weiterhilft. Ich habe diese Gedanken überschrieben mit dem Thema Thomas Christen, Versuch einer Ehrenrettung. Ich glaube, dass Jesus bewusst auf Thomas zuging. Und ich glaube, dass Johannes diese Geschichte bewusst so erzählt hat, wie er sie erzählt hat. Wenn ich sein Jünger bin, dann gehe ich den gleichen Weg wie er. Weil ich weiß, dass der Herr sein Werk auch mit zweifelhaften Menschen zu Ende bringt. Amen.
Vielen Dank für die mutmachenden Worte. Christus ist der König. Nicht irgendwer hilft uns, wieder auf die Füße zu kommen, sondern der König aller Könige. Lasst uns gemeinsam das Lied Nummer 196 singen, alle drei Strophen. Wir stehen dazu auf.
Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte, die sehr deutlich und eindrücklich macht, dass ich mich nicht zu schämen brauche, meines Zweifels, meines Unglaubens, meiner Krisen, meiner Widersprüche. Herr, ich danke dir, dass diese Geschichte ganz deutlich in der Bibel für mich geschrieben wurde, für mich und meine Schwestern und Brüder, die genauso den Zweifel kennen, die genauso fragen und die genauso festen Grund für ihr Glaubensleben brauchen. Ich bitte dich, Herr, gib, dass wir wie Thomas dir persönlich begegnen, auch in unseren Krisen, und dass wir dann wissen, worum es geht, und dass wir dann ein Ziel vor unseren Augen haben und dass wir dann sicher sind, dass wir mit dir verbunden sind. Hab Dank für diese Gewissheit. Gib, dass sie uns im Alltag nicht verloren geht, sondern dass wir uns daran festhalten und dass wir mit dir sichere Schritte in unsere Zukunft tun. Amen.